Wenn ich Mitarbeitende rekrutieren will und die zum Beispiel einfach in ihren neuen Arbeitsplatz in 3D einfach mal durchlaufen können, um zu sehen, wie sieht das aus, ne? Wie ist die Umgebung, wo wird Pause gemacht, einfach mal so ein bisschen Atmosphäre einfangen. Ich finde, das wäre so ein Mini-Projekt, was halt extrem einfach ist. Man könnte zum Beispiel ganz einfach mit einer 360-Grad-Kamera entweder Videos oder Aufnahmen machen und das dann tatsächlich einfach in der App anzeigen, sodass ich selber mal sehen kann, okay, wie sehen die Räume aus, wie sehen die Fabrikhallen aus, und dass ich dann einfach das als Projekt nutzen kann, um zu sehen, okay, wie klappt das Ganze und letztendlich mich als Arbeitgeberin damit attraktiv machen.
Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Industrie 4.0, der Expertentalk für den Mittelstand. Wir sind heute schon bei Folge 2 unserer Reihe Industrie meets Wissenschaft hier im Lab on Tour an der Hochschule Hamm-Lippstadt. Und ich freue mich schon auf meinen heutigen Gast, denn einer seiner Arbeits- und Forschungsschwerpunkte ist oder sind immersive Medien. Und ich sag mal, ich habe selber Medien studiert, deswegen irgendwas mit Medien ist immer gut. Wir schauen uns jetzt heute an, was hat das eigentlich mit Industrie 4.0 zu tun? Was hat das für Auswirkungen auf den Mittelstand? Wie kann man das da eigentlich einsetzen? Und worum genau geht's dabei eigentlich? Was sind immersive Medien? Das schauen wir uns heute alles mal ein bisschen genauer an. Mein Gast heute ist Dr. Jan-Niklas Vogt-Antuns. Er ist Professor für angewandte Informatik mit dem Schwerpunkt immersive Medien an der Hochschule Hamm-Lippstadt. Einmal ganz, ganz kompliziert und ausführlich. Schön, dass du heute da bist.
Ja, vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich, dass wir heute ein bisschen über immersive Medien, Mittelstand und ja vielleicht noch Technologie im Gesamten diskutieren können.
Alles, was uns so einfällt. Wie immer an der Stelle nochmal kurz der Hinweis an euch. Auch die Folge gibt es wieder bei YouTube als Video zu sehen. Schaut da also gerne mal vorbei, wenn ihr wissen wollt, wie es hier in diesem tollen Lab on Tour aussieht. Schaut da gerne mal rein. Genau, Niklas, ich habe das jetzt schon, Jan, ausführlich erklärt, was du machst. Ich glaube, die wenigsten können sich richtig viel drunter vorstellen. Vielleicht magst du uns einmal mitnehmen. Was genau macht ihr mit immersiven Medien und was ist deine Rolle hier an der Hochschule?
Na klar, also insgesamt bin ich Professor an der Hochschule. Das bedeutet, ich mache einen Mix aus Forschung. Das heißt, ich beschäftige mich mit verschiedenen Technologien und wie die in der Gesellschaft eingesetzt werden können. Versuchen das Ganze in der Lehre auch an Studierende zu vermitteln, das heißt auszubilden, dass solche Technologien dann auch tatsächlich in Unternehmen angewendet werden können. Das heißt, wir versuchen Studierende in die Lage zu setzen, das dann auch tatsächlich hinterher im Beruf nutzen zu können. Mhm. Ich beschäftige mich mit immersiven Medien, das heißt allem, was einen in den Bann zieht, was einen über einen längeren Zeitraum beschäftigt und Aufmerksamkeit bindet. Ne? Mhm. Das heißt, ganz einfach, viele kennen das, Handygames wäre so ein einfaches, immersives Medium, was jeder tatsächlich in der Hosentasche hat meistens. Und bis hin dann zu Head-Mounted Displays, ne? Also Virtual Reality, Augmented Reality. Und ja, ich beschäftige mich damit, wie solche Technologien gestaltet werden müssen, dass Anwenderinnen damit was anfangen können, die benutzen können und in industriellen Kontexten tatsächlich auch eine besondere Performance oder ein besonderer Nutzer auf der anderen Seite dann tatsächlich rauskommt. Auf der einen Seite sehr theoretisch, ne? Das heißt, wir gucken uns an, was für Faktoren oder was für Technologien da verwendet werden können, um optimales Ergebnis zu haben. Auf der anderen Seite aber auch sehr praxisbezogen. Das heißt, wir gehen tatsächlich zu Stakeholderinnen in Unternehmen rein und fragen, okay, was könnte tatsächlich so ein guter Use Case sein? Wie könntet ihr solche Technologien nutzen? Was könnte ein Benefit sein? Und versuchen dann in Projekten tatsächlich auch zusammen Prototypen zu entwickeln, bis hin tatsächlich zu Lösungen, die verwendet werden können.
Das quasi spürbar zu machen dann oder umsetzbar zu machen.
Genau, im Idealfall schon, ja.
Das hört sich sehr spannend an. Ich glaube, viele der Fragen, die du gerade schon so ein bisschen in den Raum geworfen hast, werden heute auch nochmal hochkommen im Gespräch, da freue ich mich drauf. Jetzt wissen unsere Zuhörerinnen und Zuhörer ja schon, dass wir immer so eine kleine Frage vorab noch zum Kennenlernen stellen, die quasi jetzt erstmal nichts mit dem Thema zu tun hat. Für dich habe ich mir überlegt, wenn du ein großes gesellschaftliches Problem, was wir so haben, in unserer heutigen Gesellschaft lösen könntest und du wüsstest, es gelingt dir auf jeden Fall. Welches würdest du angehen und warum?
Ja, also ich denke, ist ganz klar, dass ich natürlich was Technologiebezogenes nehme. Mhm. Ja, ich finde ganz schön, dass mit Technologie Inklusion geschaffen werden kann. Mhm. Ne? Das heißt, wir können mit adaptierbaren Technologien tatsächlich ermöglichen, dass Leute am Leben und auch an gemeinsamen politischen Entscheidungen teilhaben können. Mhm. Und ich glaube, diese Inklusion und das gemeinsam Dinge schaffen mit Technologie. Ich glaube, das wäre tatsächlich was ich gerne umsetzen würde, um einfach einheitlichen Wissensstand zu schaffen, um gemeinsam Entscheidungen treffen zu können, um keine Leute auszugrenzen.
Barrieren reduzieren sozusagen.
Ja, zum einen, ja, Informationen irgendwie zu bekommen, ist tatsächlich ein großes Thema, aber auch mitwirken zu können. Ne? Für viele Leute ist es problematisch, Informationen zu bekommen, aber auch tatsächlich irgendwo hinzufahren, wo werden die Entscheidungen getroffen. Der Alltag schränkt sehr ein und gerade immersive Technologien, um sich auch wie an andere Orte versetzen zu können oder erleben zu können, schafft da natürlich besonders einen besonderen Zugang und eine besondere Möglichkeit, einfach eine geschlossene Gesellschaft zu kreieren, zu schaffen.
Ja, cool. Finde ich einen tollen Ansatz. Das gefällt mir gut. Vielleicht können wir darüber auch mal irgendwann nochmal ausführlicher Ideen spinnen, wie das aussehen könnte. Jetzt hast du gerade schon in deinem Teaser so ein bisschen darauf hingewiesen, es gibt so die Kreativindustrie, sage ich mal, die sich natürlich auch viel mit AR, VR, mit diesen ganzen immersiven Technologien in dieser Hinsicht beschäftigt. Ich glaube, Pokémon Go ist auch so ein Spiel, das lange Zeit ja sehr gehypt wurde, das viele ausprobiert haben selber. Jetzt geht's ja in diesem Podcast leider nicht nur um die spaßigen Sachen, die man so privat zu Hause nutzen kann, sondern wir wollen uns das Ganze eher so auch im industriellen Kontext anschauen. Wie angekommen würdest du diese Technologien in diesem industriellen Kontext sehen und wo werden die da eigentlich eingesetzt?
Also grundsätzlich immersive Technologien, gerade wenn es um Projektionsverfahren geht, aber auch Augmented und Virtual Reality, sind gerade in den größeren Industriebereichen relativ gut schon angekommen. Ne? Also wenn man so über Autoindustrie zum Beispiel spricht, da gibt es relativ viel Anwendungen im Design und im Engineering. Aber auch mittlerweile im Mittelstand gibt es viele Unternehmen, die anfangen tatsächlich immersive Technologien zu nutzen. Da allerdings ist es natürlich so, bisher waren die Setups relativ teuer. Ne? Mhm. Also so eine 3D-Cave zum Beispiel ist eher 1 Million, 2 Millionen Euro Mindestbudget, was man da irgendwie mitbringen muss, um da anfangen zu können. Demhingegen, wenn man sich jetzt die bekannten Headsets anschaut, ist mittlerweile 300-400 Euro. Mhm. Und durch die geringeren Preise und die Möglichkeit, auch einfacher Anwendungen tatsächlich für die Geräte dann programmieren zu können, können immer mehr auch kleinere Firmen tatsächlich davon profitieren. Deswegen würde ich sagen, durchaus Potenzial da und im Mittelstand besonders hoch, weil da tatsächlich bisher eher Hemmnisse wie Preis die Verwendung eher gebremst haben.
Ja, aber das heißt quasi, es geht einmal um die Technologie, also sag mal die Hardware, die man nachher dafür braucht, die erstmal Geld kostet, aber man muss natürlich auch die Fähigkeiten nachher haben, sozusagen die Technologie auch zu nutzen. Das ist so ein bisschen, sind das die zwei Schwerpunktthemen, wo du sagst, daran hängt es am häufigsten? Oder gibt es noch andere Hindernisse, warum das vielleicht noch nicht überall Standard ist?
Ja, tatsächlich. Also ich glaube halt einfach, dass bisher die Hardware so die erste Initialhürde war und die Softwareentwicklung dann tatsächlich ähnlich auch einen größeren Aufwand war. Softwareentwicklung ist natürlich im Mittelstand mittlerweile angekommen. Ne? Also viele Softwarelösungen werden im Mittelstand selber auch tatsächlich entwickelt oder es gibt viel Software, was as a Service genutzt werden kann. Ne? Das heißt, es gibt immer mehr Bausteine, wo tatsächlich gute Software entwickelt werden kann. Das heißt, jetzt mit den fallenden Preisen für die Hardware auch, denke ich, sind da die Barrieren tatsächlich einfach relativ niedrig, sodass ich hoffe und auch sehe, dass in den nächsten Jahren immer mehr immersive Medienanwendungen genutzt werden. Augmented Reality, Virtual Reality, ein spannendes Feld wird es.
Ich wollte gerade sagen, auf den Ausblick gehen wir ganz am Ende nochmal ein. Klar. Den schauen wir uns da nochmal an. Wie würdest du denn sagen, in welchen Kontexten oder mit welchen Inhalten wird das nachher tatsächlich genutzt? Du hast jetzt gerade schon diese 3D-Cave genannt oder es gibt ja auch so, ich kenne das zum Beispiel noch, ich war lange bei einem großen Automobilhersteller als Werkstudent unterwegs und damals hatten sie dann so eine virtuelle Montagelinie, wo man eben mit einer Virtual Reality Brille dann das mal üben konnte, quasi, wie das so funktioniert. Sind das so die Standardanwendungen oder sagst du, es gibt noch ein paar andere coole Use Cases, die man da so sich anschauen kann?
Also ich glaube, dass standardmäßig gerade in so Produktionen oder Anlagen, wo Dinge hergestellt werden, können ganz klassisch Anwendungsfelder sein, Qualitätskontrollen über den Bereich Augmented Reality, das heißt, Fehler können angezeigt werden oder Hinweise zur Qualitätskontrolle.
Also so eine erweiterte Realität sozusagen.
Genau, man hat eine Brille auf, man hält irgendwie einen Teil in die Kamera dann von der Brille und die zeigt einem dann zum Beispiel an, wie muss ich das Teil halten, wie kann ich Fehler sehen. Das heißt, man hilft effizienter in solchen Qualitätsprozessen zu sein. Schulungsprozesse, wie bringe ich Leuten tatsächlich Dinge bei. Große Firmen haben natürlich die Möglichkeit, große Trainingsabteilungen zu haben, klassischerweise im Mittelstand oder kleineren Unternehmen, die haben natürlich keine eigenen Trainingsabteilungen. Das heißt, klar, die können extern Trainings einkaufen. Allerdings hier natürlich die Möglichkeit zu haben, dass man sagt, ne, ich habe meine Trainingsenvironment in der Hosentasche oder in diesem Headset mit drin, sodass ich meine Mitarbeiter schnell einarbeiten kann. Ja. Gerade habe ich mit einigen Leuten gesprochen, die auch gesagt haben, gerade Berufszweige, wo man hohe Fluktuation hat, das heißt schnell Mitarbeiterinnen einarbeiten muss, ist das natürlich von Relevanz.
Der Fachkräftemangel, sag ich mal, ist ja
prädestiniert. Fachkräftemangel, ne, da kann das natürlich auch einen gewissen Zug haben. Wir haben zum Beispiel immer wieder Personen, die sagen, naja, wenn wir als Arbeitgeberin moderne Technologien haben, Tablets, AR, VR-Headsets, das ist natürlich auch für Mitarbeiterinnen attraktiv, dann tatsächlich zu solchen Unternehmen zu gehen. Ne?
Und man kann es halt auch schneller lernen, wenn man wie du sagst, assistiert bekommt, quasi weiß, wie muss ich es halten.
Ja, genau. Ja. Und was ich auch ganz schön finde, ist so eine Sache, wie ich kann potenziellen Mitarbeiterinnen vielleicht auch schon den Arbeitsplatz zeigen. Mhm. Wir haben jetzt mehrere Projekte, wo es darum geht, dass man guckt, wie fühle ich mich wohl, wie ist vielleicht die Umgebung. Mhm. Ne? Wir haben jetzt eine Gemeinde, die zieht um von, sag ich mal, eher Einzelbüros in Großraumbüros. Kann ich so eine Atmosphäre vielleicht schon vorher virtuell irgendwie darstellen, um auch Ängste tatsächlich von Mitarbeiterinnen aufzunehmen. Ganz spannend finde ich zum Beispiel noch solche Fernwartungsszenarios. Ne? Mhm. Also so ein bisschen für einen privaten Bereich, wenn ich irgendwo auf der Autobahnraste bin und mit meinem Handy aber tatsächlich in AR visualisieren kann, wo ich zum Beispiel im Motorraum irgendeinen Schalter umlegen muss oder wo ich tatsächlich eine gewisse Reparatur, eine kleine Reparatur selber vornehmen kann. Mhm. Sind das ganz spannende Anwendungsfelder. Ne? Mhm. Visualisierung von Daten kann ein Thema sein. Wir haben jetzt einige Projekte, wo es darum geht, so Wartungsintervalle tatsächlich zu bestimmen, das dann auch zu visualisieren. Ich denke, da gibt es einen ganzen Blumenstrauß an Themen. Und ich denke, dadurch, dass wir die Technologie mithaben, ne, und zusätzlich Informationen anbieten können, wird es ganz, ganz viele weitere Bereiche geben, wo das nach und nach tatsächlich immer wichtiger sein wird, da immersiv mit tatsächlich irgendwelchen extra Informationen an der Person selber dann arbeiten zu können. Das heißt, ich würde das gar nicht so als Nischthema darstellen. Ja. Gut, ich arbeite in dem Bereich, deswegen finde ich das natürlich gut.
Du möchtest eine Lanze brechen.
Ja, genau. Also, ne, ich finde das gut. Ne? Das ist so ein bisschen wie, früher hat man auch gedacht, oh, da hat man immer ein Telefon in der Tasche mit. Mhm. Ne? So. Mhm. Und momentan, die Brillen sind noch ein bisschen bulky, aber sie sind sperrig. Mhm. So, wenn ich aber irgendwann anfange, das in so eine normale Brille mit reinzubekommen und dann tatsächlich Zusatzinformationen, kann Kundengespräch, kann Interview sein. Ne? Also ich könnte mir jetzt irgendwelche Redepunkte einblenden lassen, Teleprompter,
ich
aber auch.
Ich wollte gerade sagen, aber deine ist nicht immer. Ich bin schon die ganze Zeit im Kunden, sowas, aber noch nicht.
Nee, genau, noch nicht. Aber ne, so oder im Kundengespräch könnte das tatsächlich relevant sein für Industrien, die irgendwie Kundenkontakt haben. Ne? Da sind ganz, ganz viele weitere Bereiche, die da denkbar sind.
Und würdest du sagen, das ist so das, was man, sage ich jetzt mal, wenn wir wieder auf Industrie gehen, so eine Fabrik der Zukunft braucht quasi wirklich so ein Thema oder braucht das auf jeden Fall? Oder sagst du, ist nice to have, kommt auf den Anwendungsfall an oder sagst du eigentlich kein Unternehmen mehr ohne?
Ja, nee, das wird ohne nicht mehr gehen. Ne? Mhm. Also es gibt so ein paar Themen, glaube ich, die sind jetzt auf breiter Front so, dass wir nicht drum rumkommen. Künstliche Intelligenz, immersive Medien, das geht da Hand in Hand. Ja. Und wir haben das schon gesagt, wir haben Fachkräftemangel, wir müssen Leute schnell in die Lage zu versetzen, bestimmte Aufgaben, bestimmte Arbeiten durchzuführen, das können wir damit tun. Wir sind in der Lage, mit wenigen Mitarbeitenden auch Remote-Services anzubieten. Ja. Ne? Das heißt, wir können mit weniger Personen einfach mehr Dienstleistungen anbieten. Wir können höhere Qualität der Dienstleistungen anbieten.
Ganze Geschäftsmodelle entwickeln,
Genau, also ne, das ist nochmal dazu. Ne? Wir können ganze Geschäftsmodelle darum neu entwickeln, aber wir können auch die bestehenden unterstützen. Und ich glaube, wenn quasi jetzt mit der niedrigeren Hemmschwelle und mit der Möglichkeit, das auch in ganz viele Bereiche zu übertragen, ist für mich tatsächlich kein Grund, warum das nicht passieren sollte. Und die Benefits davon überwiegen tatsächlich einfach den Aufwand, den man hat, solche Technologien dann in so einen bestehenden Prozess einfach mit einzubeziehen. Ja.
Wie ist so deine Erfahrung, wenn du jetzt sagst, du hast ja auch schon so Prozesse begleitet, Unternehmen auch schon vielleicht da ein bisschen mitbegleitet, interviewt und so weiter. Wie ist es von der Akzeptanz bei den Mitarbeitenden? Also sagst du so, die sind erstmal alle neugierig und sagen, ja, passt, oder ist auch so klassische Schere, die Jüngeren vielleicht eher, die Älteren nicht so, oder sagst du, nee, kann man eigentlich gar nicht pauschal sagen, ist eher so ein Persönlichkeitsding. Mhm.
Ja, also man muss schon sehen, grundsätzlich ist es natürlich so, dass bestimmte Personengruppen eher aufgeschlossen so neuen Technologien gegenüber sind, und meistens ist es natürlich so, ist es so, dass jüngere Personen da tatsächlich auch noch offener sind, sich umzustellen. Mhm. Das ist, glaube ich, noch nicht mal so Technologie per se, sondern tatsächlich einfach, wenn man Abläufe ganz lange und häufig wiederholt, dann ist es jetzt grundsätzlich natürlich erstmal die Hemmschwelle höher, was anders zu machen. Mhm. Was ich auch tatsächlich okay finde. Ne?
Kurze Unterbrechung in eigener Sache. Wenn ihr die Themen, die wir hier im Podcast besprechen, spannend findet, dann habe ich da noch einen ganz heißen Tipp für euch. Schaut unbedingt bei lmobile.com/Veranstaltungen vorbei und meldet euch für eins unserer zahlreichen Online-Events an. Ihr könnt von überall aus teilnehmen. Wir freuen uns, wenn ihr dabei seid.
Ich persönlich denke, dass es besonders wichtig ist, alle mitarbeitenden Personen da einfach auf die Reise mitzunehmen. Mhm. Und da gibt's ja gewisse Schwellen einfach, die man erstmal durchbrechen oder überschreiten muss. Mhm. Ich denke, da ist es aber ganz wichtig, die Leute von Anfang an mit einzubeziehen, dass man frühzeitig in solchen Prozessen die Möglichkeit gibt, solche Technologien kennenzulernen. Mhm. Und vor allen Dingen, ich habe so ein bisschen den Eindruck, dass in Projekten, wo das nicht zusätzlich gemacht wird, ne, dass das tatsächlich wichtig ist, sondern man muss sich wirklich entscheiden, das dann zum Beispiel in ersten Probeprojekten mit Mitarbeitenden durchzuführen, und dass die wirklich merken, okay, das schafft auch wirklich für mich eine Erleichterung. Ne? Wir haben manchmal Projekte, wo wir quasi zusätzlich zum Daily Business dann nochmal, wir müssen jetzt so eine Technologie
ausprobieren. Jetzt bleibt ja alle noch eine Stunde länger und wir machen
Gerade auch, wir haben mehrere Projekte, so im Pflegebereich, wo es auch um Dokumentation und Visualisierung geht, ne? Mhm. Und der Pflegebereich ist tatsächlich eh schon grundsätzlich überlastet. Und da ist es tatsächlich so, wenn man dann noch sagt, so und jetzt probieren wir noch irgendwie eine AR-Brille on top aus, schafft das natürlich nicht unbedingt eine Akzeptanz. Mhm. Ne? Wenn man aber direkt hingeht und sagt, okay, wir können zeigen, das nimmt Arbeit ab zum Beispiel, oder
das ist eine
die,
gute Idee, was
die
wir
Arbeit
machen,
wird besser, dann ist natürlich die Akzeptanz bei den Mitarbeitenden auch höher. Mhm.
Wir haben jetzt ja schon so über so ein paar Use Cases, sage ich mal, von dem Thema AR oder auch Virtual Reality im Bereich Industrie gesprochen. Können wir nochmal uns ein oder zwei vielleicht ein bisschen tiefer anschauen, was die nachher wirklich für Mehrwerte bieten und wie ich die vielleicht auch bei mir im Unternehmen implementieren kann? Also was muss ich auch vorbereiten vielleicht? Was muss ich an Wissen vielleicht auch erstmal aufbauen? Muss ich alles Wissen selber haben, oder würdest du vielleicht sogar eher empfehlen, mit Experten von außen zu arbeiten? Wie gehe ich an so ein Thema ran?
Ja, genau. Also ich würde sagen, da kommt es total auf die Zielstellung drauf an. Ne? Wenn man jetzt noch nie Kontakt gehabt hat, dann bietet sich das natürlich immer erstmal an, so eine Technologie ganz niederschwellig zu beschaffen, erstmal ausprobieren zu lassen, auch die Mitarbeitenden vielleicht im Pausenraum einfach mal zur Verfügung zu stellen, um zu sehen, okay, was können da für Ideen kommen, ne, damit das vielleicht auch nicht so von oben einfach tatsächlich entschieden wird. Ne? Für Projekte, die dann durchgeführt werden, denke ich, ist es gerade am Anfang, wenn in-house die Technologie nicht da ist, super, das mit Partnerinnen zu machen. Ne? Also es gibt viele Agenturen, die sich darauf spezialisiert haben, mittlerweile solche Anwendungen tatsächlich auch gegen Bezahlung zu entwickeln. Und natürlich die Hochschulen. Ne? Also ich selber bin ja
Zwinker.
ich selber bin ja Wissenschaftler und wir versuchen natürlich mit Unternehmen, ne, Großindustrie, aber auch Mittelstand, da tatsächlich zusammenzuarbeiten. Ne? Das heißt, ne, man kann zusammen auch Forschungsmittel beantragen, damit auch die Investitionen zum Beispiel nicht vom Unternehmen alleine getragen werden kann, sondern auch von Innovationsprogrammen zum Beispiel, die solche Projekte fördern. Typisches Vorgehen, wenn wir jetzt über zum Beispiel Schulungsprogramme reden, ne, wo Mitarbeitenden in Fertigungsanlagen bestimmte Schritte beigebracht werden, wäre tatsächlich, dass man am Anfang eher so eine Aufgabenanalyse macht, ne, guckt tatsächlich, okay, wie funktionieren bestimmte Prozesse. Mhm. Ne? Das heißt, man erhebt erstmal tatsächlich den Status quo, mhm. Um dann zu schauen, okay, wo können wir zusammen mit der Technologie, den Stakeholderinnen, die in dem Technologiebereich unterwegs sind, sowie den Expertinnen aus den Unternehmen, mhm. dann zusammen überlegen, okay, kann man sich da spezifische Funktionalitäten, Demonstratoren,
kann
Prototypen
man Mehrwerte schaffen.
Vorstellen? Mhm. Genau, so. Und dann der nächste Schritt wäre, das dann tatsächlich prototypisch umzusetzen. Mhm. Und tatsächlich zu verproben. Ne? Mhm. Das heißt, wir sind immer datengetrieben. Das heißt, wir setzen jetzt irgendeine Technologie nicht einfach ein, um eine spaßige neue Technologie zu haben, mhm. sondern wir versuchen tatsächlich bestimmte Versionen zu implementieren und mhm. dann zu testen. Okay, führt das zu einem Benefit? Habe ich einen Performance-Output? Das ist gut für die Firma, aber auch gleichzeitig natürlich im Sinne von User Experience ist da so ein
Ergonomie
Wort.
Ergonomie vielleicht.
Genau, Ergonomie, Benutzerinnenfreundlichkeit. Ne? Also, dass man tatsächlich, während man eine hohe Performance hat von mhm. der Software oder von der Anwendung, gleichzeitig auch noch ein gutes Erleben der benutzenden Person tatsächlich erzeugt. Mhm. Genau, und dann hat man erste Daten. Das heißt, man kann tatsächlich sagen, okay, zum Beispiel ein bestimmtes Training klappt mhm. gut. Die Mitarbeitenden lernen das schneller als auf Papier. Mhm. Weil für mich ist tatsächlich auch immer wichtig zu sagen, wenn ich eine Technologie habe und keinen anderen Benefit habe, als jetzt die Technologie da rumzufliegen, dann muss das auch nicht verwendet werden, mhm. ne? Sondern nur, wenn man dann wirklich in so einer Probephase merkt, okay, ich habe einen Benefit, den kann ich nutzen, mhm. Dann würde ich tatsächlich mir überlegen, ob man dann aus dem Prototypen entweder in-house, ne? Das mhm. heißt, entweder man hat halt
schafft dann die Ressourcen,
Personal, schafft die Ressourcen, das dann tatsächlich in den Regelbetrieb mit zu mhm. übernehmen, oder man arbeitet dann tatsächlich mit einer externen Programmierung Agentur zusammen, die mhm. das tatsächlich als Produkt dann dementsprechend erstellt. Mhm. Das heißt, für mich ist dieses partizipative, man macht das gemeinsam, man überlegt sich mit verschiedenen Stakeholderinnen, das ist immer der richtige Prozess, weil dann kommt nicht jemand von oben, von unten, von außen, wie auch mhm. immer und legt das
hat
so Gerät.
Hat mal eine gute Idee und sagt, mach mal.
So, genau, so ein Gerät mhm. auf den Tisch. Ja. Das ist für mich im Schulungsbereich ist das tatsächlich extrem wichtig, und auf der anderen Seite so ein zweites Beispiel, was mittlerweile immer als Buzzword benutzt wird, sind digitale Zwillinge. Ne?
Ah, ja. Die
so,
lieben wir.
Ja, genau. So. Und da kommt immer so ein bisschen drauf an, wie man die definiert. Ein digitaler mhm. Zwilling kann ein sehr einfaches Modell sein, ne? Mhm. Kann aber auch komplizierte 3D-Visualisierung sein. Mhm. Wir haben jetzt verschiedene Projekte, ganz einfach von Visualisierung von freien Parkplätzen bis hin zu Zuständen von Robotern, die in automatisierten Fabrikhallen dann den Transport von Ware tatsächlich übernehmen, ne? Mhm. Und man da tatsächlich bestimmte Zustände in Echtzeit in solchen mhm. Modellen dann auch anpassen muss und will. Ne? Mhm. Und das ist ganz spannend, weil da beschäftigen wir uns viel damit zu sehen, okay, wie können solche Daten in Echtzeit erfasst werden, mhm. und wie kann man dann auch solche 3D-Modelle, die mhm. in Brillen mhm. auf Displays angezeigt werden, wie können die auch angepasst werden? Ne? Mhm. Das eine ist quasi so, wie stelle ich so ein 3D-Modell her? Mhm. Das kennen wir, ne? Google Maps oder irgendwelche anderen Kartenhersteller mhm. fahren mit Autos rum und kreieren irgendwie ein 3D-Modell mhm. von einem Gebäude. Das ist dann aber da, blöd gesagt, bis das nochmal vorbeifährt, das Auto, mhm. was den Scan-Vorgang tatsächlich vornimmt. Mhm. Und bei digitalen Zwillingen ist es tatsächlich so, dass wir uns häufig damit beschäftigen, wie wir das in Echtzeit anpassen können. Mhm. Ja, das heißt, können wir Daten nutzen, um tatsächlich solche Modelle in Echtzeit an, im einfachsten Fall zum Beispiel Wetterbedingungen, ist der Parkplatz frei belegt, mhm. Solche Vorgänge tatsächlich einfach anzeigen und verwenden können.
Man möchte ja auch am Ende nicht einfach den Prozess, den man vorher hat, dann halt jetzt digital abbilden, wie du vorhin schon gesagt hast, sondern wir wollen ja eigentlich Mehrwert schaffen und was Neues kreieren, es besser machen als vorher. Und dafür ist es dann perfekt. Wie würdest du das jetzt, also du hast jetzt schon so ein paar spannende Sachen gesagt, auch mit den Roboterarmen und so weiter. Was würdest du sagen, ist so das spannendste Projekt, was du bisher begleiten durftest in der Industrie? Und warum war das so spannend? Was habt ihr da genau gemacht?
Genau, also ich glaube, dass tatsächlich das Spannendste, das ist natürlich eine gute Frage.
Oder eins, das bei dir halt hängen geblieben ist quasi.
Genau, also ich glaube, dass tatsächlich ein aktuell laufendes Projekt von uns, das Didymos-Projekt, Das ist spannend. Das ist ein EU-Projekt mit durch Europa verteilten Partnerorganisationen, Industrie sowie tatsächlich viele Forschungseinrichtungen, wo wir uns damit beschäftigen, verschiedene Use Cases tatsächlich für digitale Zwillinge und immersive Medien zu finden. Mhm. Und da ist genau das, was ich eben schon so ein bisschen angesprochen habe, sich zu überlegen, okay, wie kann das automatisiert stattfinden? Ne? Welche Anforderungen gibt es tatsächlich an bestimmte Use Cases? Mhm. Und auch über Industrien hinweg eine gewisse Normung zu finden. Ne? Mhm. Weil immer, wenn man ein größeres Projekt mit einer Firma macht, ist relativ schnell klar, okay, welchen Standard verwenden die, welche Software, welche Schnittstellen gibt's da? Aber auf der anderen Seite, ne, wenn ich jetzt ein Konsortium habe, wo irgendwie 10 Unternehmen mit dabei sind, dann muss ich natürlich gucken, okay, wie können die unterschiedlichen Datenströme miteinander sprechen? Und ich glaube, dass viele auch dieser Anstrengung ist dann, Benefit für den Mittelstand auch, ne? Die werden sich jetzt, oder viele Unternehmen werden sich da keine eigenen Standards ausdenken, sondern da ist es natürlich extrem wichtig, dass man quasi eine breite Grundlage schafft, die dann vielleicht auch genutzt werden kann, ne? Kommunikationsstandards, standardisierte Arten und Weisen, wie man solche 3D-Modelle darstellt, gibt es ja jetzt schon, aber das wäre, glaube ich, so ein Bereich, wo ich sagen muss, mit vielen Leuten gemeinsame Sprache und auch gemeinsame Art und Weise entwickeln, wie man solche digitalen Zwillinge und immersiven Medien anwenden kann.
Ich finde, das klingt alles relativ komplex und ich könnte mir vorstellen, dass das manche Unternehmen, gerade im Mittelstand oder auch kleinere Unternehmen, dass es die erstmal eher ein bisschen überfordert und die vielleicht eher deshalb sagen, ach komm, nee, wir machen mal weiter wie bisher, wir digitalisieren vielleicht ein paar Prozesse, machen ein paar Sachen papierfrei, solche Standardsachen, sage ich mal. Auf der anderen Seite ist es ja, wie du sagst, so eine Technologie, an der wahrscheinlich irgendwann keiner mehr so richtig vorbeikommt, wenn er noch Schritt halten möchte. Wie komplex würdest du es bewerten? Nachher vor allem auch in der Umsetzung. Vielleicht ist es ja auch eher im Kopf, dass man sich das so schwierig vorstellt, wie du gerade gesagt hast, mit den Datenströmen, die Daten nachher auch sinnvoll zu nutzen, nicht nur zu sammeln, sage ich jetzt mal, Verbindungen zu schaffen. Wie finde ich eine Plattform? Ich finde, das klingt schon alles sehr umfassend. Wie wäre da deine Bewertung? Ist es so kompliziert oder muss man einfach mal loslegen?
Ich glaube, das ist nicht so kompliziert.
Du machst es ja auch jeden Tag.
Ja, genau. Also das ist wie mit jeder Technologie. Ne? Wenn ich jetzt eine Firma habe und ich habe noch nie eine Webseite gemacht und ich habe auch mit der Branche nichts zu tun, dann ist das natürlich eine große Hürde, ne? Aber das ist da auch was völlig normal geworden ist, dass man sich dann Hilfe sucht, ne? Oder eine App für ein mobiles Endgerät. Ne? Das ist genauso tatsächlich. Ne? Da holt man sich Hilfe und kann dann tatsächlich an den Themenstellungen arbeiten. Jetzt ist es natürlich so, die Use Cases und die Verwendungsmöglichkeiten sind natürlich viel breiter. Das heißt, es gibt jetzt noch nicht so ein Out-of-the-Box-Solution, die man irgendwie als Service kaufen kann. Ne? Wir haben aber viele, viele Agenturen, die tatsächlich mittlerweile schon auch für größere Projekte zur Verfügung stehen. Wir als Hochschule sind da auch als erster Anlaufpunkt gerne da. Ne? Mhm. Also auch niederschwellig, ne, dass wir mit Studierenden was machen können. Und ich glaube, wichtig ist, diese erste Kontaktaufnahme zu haben, einfach mal auszuprobieren und von da aus dann tatsächlich loszulegen. Und ich glaube, wenn man einmal in die richtige Richtung gegangen ist, dann ist es so wie mit allen Technologien oder Prozessen, die nach und nach sich dann einfach erschließen. Ne? Ja. So auch wenn man große Softwaresysteme einführt in Unternehmen, das ist auch, wenn man jetzt anders.
Immer ein Paket.
Genau, wenn man als Endprodukt denkt, dann ist es grausig kompliziert. Ne? Mhm. Aber so der erste Schritt ist, sich da tatsächlich mit dem Thema zu beschäftigen, mal Kontakt aufzunehmen und dann tatsächlich vielleicht auch über kleinere erste Projekte da Erfahrung aufzubauen. Ne? Wenn Interesse besteht, wie gesagt, Personal in dem Bereich tatsächlich selber aufbauen, um dann tatsächlich in-house solche Dinge machen zu können.
Was ist denn so ein cooles, kleines Startprojekt für die Industrie um das Thema immersive Medien, VR, AR? Was würdest du sagen, ist so ein cooler, kleiner erster Schritt, den man mal gehen kann, um so ein bisschen reinzufühlen in den Bereich?
Also was zum Beispiel was ich jetzt cool fände, wäre, wenn ich Mitarbeitende rekrutieren will und die zum Beispiel einfach in ihren neuen Arbeitsplatz in 3D einfach mal durchlaufen können, um zu sehen, wie sieht das aus, ne? Wie ist die Umgebung, wo wird Pause gemacht, einfach mal so ein bisschen Atmosphäre einfangen. Ich finde, das wäre so ein Mini-Projekt, was halt extrem einfach ist. Man könnte zum Beispiel ganz einfach mit einer 360-Grad-Kamera entweder Videos oder Aufnahmen machen und das dann tatsächlich einfach in einer App anzeigen, sodass ich selber mal sehen kann, okay, wie sehen die Räume aus, wie sehen die Fabrikhallen aus, und dass ich dann einfach das als Projekt nutzen kann, um zu sehen, okay, wie klappt das Ganze und letztendlich mich als Arbeitgeberin damit attraktiv machen. Und ein anderes Projekt, was ich immer ganz cool fände, ist zum Beispiel 3D-Visualisierung der Produkte tatsächlich zu machen. Ne? Das heißt, kann man mit im ersten Schritt mit dem Handscanner, sogar vielleicht mit dem Telefon, ne, kann man die scannen, um dann tatsächlich diese 3D-Projekte, wenn man Produkte produziert, die man dann scannen kann, ist das, glaube ich, ganz cool, dass man die dann als digitale Variante hat, weil sowas kann man tatsächlich auch auf dem Tablet oder auf dem Smartphone machen. Da braucht man jetzt nicht unbedingt eine Brille oder eine Sonderlösung, ein Headset, Hardware oder was auch immer. Ne? Das heißt, ich glaube, das sind tatsächlich gute Projekte, die kann man per Web machen, die kann man auf dem Tablet oder Telefon anfangen oder wenn man dann hinterher will, natürlich auch auf einem 3D-Headset.
Und mehr geht dann immer, ja, das stimmt.
Nach oben ist ja, immer offen. Cool. Aber ich glaube, das wären so Projekte, die sind vor allen Dingen auch niederschwellig, die sind ganz nett, da kommt man mal in die Technologie rein, kann das mal ausprobieren und kann es auf normalen Endgeräten machen, das ist, glaube ich, ganz schön. Also das wäre sowas. Cool.
Ja. Ja. Welche Hardware würdest du denn jetzt, oder sag ich mal, was kann man sich überhaupt so an Hardware vorstellen? Wie du sagst, ich glaube, das meiste, was man so kennt, sind diese VR-Brillen oder so, die man sich irgendwie aufsetzt. Gibt es noch irgendwelche anderen Dinge, die vielleicht noch nicht so bekannt sind? Oder Smart Glasses ist, glaube ich, noch so ein Thema.
Ja, genau. Also die Frage ist immer, wie marktreif ist das Ganze? Ne? Also es gibt immer wieder.
Wir sind jetzt heute einfach mal ein bisschen auch mal der Zeit voraus. Das ist okay.
Genau, also es ist tatsächlich so, natürlich gibt es immer wieder Verfahren, wo drüber nachgedacht wird. Ne? Also die Gläser kleiner machen ist so das, was natürlich gerade im Fokus ist. Ne? Also diese normalen Gestelle, dass ich da trotzdem tatsächlich Dinge anzeigen kann. Auch zum Beispiel, dass das Gegenüber das nicht sieht. Das ist ein Punkt. Andererseits gibt es natürlich Bestrebungen, dass man versucht zum Beispiel mit Kontaktlinsen zu arbeiten. Ne? Dann gibt es Verfahren, wo probiert wird, zum Beispiel direkt auf die Retina das Ganze zu projizieren, sodass ich das tatsächlich von Remote, ohne dass ich jetzt irgendwie eine Brille haben muss, ins Auge rein projiziere.
Dann muss ich auch in die richtige Richtung gucken, oder?
Genau, oder? Dafür bräuchte man dann ein extrem gutes Head-Tracking zum Beispiel. Ne? Müsste mehrere Quellen haben, die man verteilen kann, um dann tatsächlich genau das Bild ins Auge rein zu projizieren.
Was ist da der Mehrwert gegenüber einer Brille? Nur, dass ich nichts im Gesicht habe? Oder?
Genau, das könnte man zum Beispiel tatsächlich nutzen, wenn man frei im Raum steht, ohne dass ich eine Brille habe. Das wäre dann tatsächlich direkt übertragbar. Und in meiner Idee, also wenn ich mir jetzt vorstelle, wenn das richtig gut funktionieren würde, würde ich quasi dann die Laser, die das Ganze ganz ins Auge projizieren, tatsächlich viele Quellen im Raum verteilen, sodass ich dann quasi auch mich im Raum bewegen kann und nicht zum Beispiel vor einer Projektion stehen muss. Ne?
Ja.
Das wären so zwei Dinge, die sind aber weiter weg. Ne? Wenn ich jetzt heute über Technologien sprechen würde, würde ich tatsächlich sagen, okay, wir haben jetzt, also eine lange Zeit hatten wir eine strikte Trennung zwischen Augmented Reality und Virtual Reality. Ja. Ne? Wir hatten zum einen diese Glasbrillen, wo ich tatsächlich eine Information anzeigen kann, semi-transparent.
Ne? So in meinem natürlichen Umfeld
im natürlichen Umfeld habe ich das gesehen. Dann auf der anderen Seite hatte ich quasi die abgeschotteten Displays, wo ich einen Screen hatte, aber nichts von meiner Realität sehen konnte.
Ja.
Und mittlerweile ist es aber so, dadurch, dass die Qualität der Kameras, die auch an den VR-Headsets außen angebracht ist, so gut geworden ist, kann ich tatsächlich ein Kamerabild von außen nach innen übertragen und kann tatsächlich dann zwischen AR und VR je nach Anwendungsfall hin und her schalten. Das heißt,
Mixed Reality oder ist es nochmal was anderes?
Genau, also man kann von den großen Herstellern dann tatsächlich auswählen. Man kann halt eine App erstellen und kann halt dann zum Beispiel sagen, okay, ich kann halt ein virtuelles Objekt hier auf den Tisch ablegen zwischen uns. Wir können trotzdem uns sehen, während wir beide die Brillen aufhaben. Und ich kann aber auch zum Beispiel sagen, hey, und jetzt möchte ich mich komplett in eine virtuelle Umgebung haben und mache den Tisch rot und habe das dann auf dem roten Tisch sehen und sehe vielleicht auch gar keine Leute mehr um mich herum. Das heißt, das ist für mich
Interviewsituationen vielleicht auch ganz gut, wenn man die Außenwelt ausblenden kann. Sozusagen.
Genau, das kommt ganz noch an. Ja, und ich muss sagen, das ist für mich gerade spannend, weil wir haben gerade mit den Headsets, die auf dem Markt sind von den großen Firmen, so diesen Punkt erreicht, wo wir sagen, okay, das klappt wirklich ganz gut.
Ja.
Und wenn wir da jetzt sagen, wenn da jetzt die nächsten ein, zwei Generationen kommen, hardwaremäßig, letztendlich haben wir da diese Durchmischung, dass wir wirklich sagen können, wir haben keine Trennung mehr zwischen AR und VR in dem strikten Hardware-Sinn. Und dann kann ich die Geräte tatsächlich sehr multifunktional einsetzen. Mhm. Ne? Also als einige Kolleginnen, die bei dem Release von solchen Geräten dann im Zug oder Flugzeug gesessen haben, da hat man einiges an Bildern gesehen und ja, findet das tatsächlich ganz spannend. Mhm. Andere Technologien sind, glaube ich, noch ein bisschen weiter weg und sogar eingestellt worden. Ne? Also die HoloLens war lange Zeit von Microsoft eine der wirklich prominenten AR-Lösungen auch, die ja mittlerweile eingestellt worden ist. So, und das wäre so, von daher ist, glaube ich, da dieses Video-Pass-Through über die Kameras eine wirklich sehr gute Alternative. Mhm. Das ist hardwaremäßig und dann aber noch umgebende Hardware, ne? Weil für mich ist das Ganze kein Thema, was jetzt enkapsuliert ist. Das heißt, es ist ja nicht nur das Headset. Ne? Wenn ich jetzt, wir haben uns über digitale Zwillinge unterhalten. Ich will ja auch vielleicht die Information vom Wettersensor haben. Ich will vielleicht einen Bewegungssensor. Ich habe irgendwie einen Lasergrid, sodass ich weiß, wer noch mit im Raum ist.
Geht es nachher auch um die ganzen Daten, die da noch mit reinspielen. Ja.
Genau. Mhm. Ne? Das heißt, man hat insgesamt früher hat man das immer Ambient Assisted Living genannt. Ne? Das heißt, dass man wirklich Technologie um sich herum hat, die interagiert, die Daten zur Verfügung stellt. Und ich glaube, dass daraus einfach ein Mixed Reality Space entsteht. Mhm. Ne? Das heißt, ich habe Informationen, die kann ich visualisieren, die kann ich in so einer Lösung nutzen. Das heißt, viel auch Internet of Things, Sensorik, die tatsächlich da eine Rolle mitspielen, um dann auch maßgeschneiderte Anwendungen zu machen. Ne? Das ist tatsächlich ganz gut. Spannendes Feld auf jeden Fall.
Wollte gerade sagen, es gibt tatsächlich noch eine Sache, die würde mich noch interessieren, genau. So zum Abschluss. Und zwar, du hast jetzt gerade schon gesagt, es gibt ja viel Sensorik in der Zwischenzeit auch in der Industrie. Ja. Die Maschinen werden immer intelligenter, schon vom Hersteller mit entsprechenden IoT-Anwendungen und Co. geliefert. Das heißt, ich habe super viele Daten.
Ja.
Die brauche ich ja auch, um dann, wie du sagst, gewisse Dinge damit anstellen zu können. Immer wenn es um viele Datenmengen, um große Datenmengen geht, dann wird ja auch immer mehr das Thema KI gerade interessant.
Ja.
Inwiefern ist das jetzt schon ein Thema bei den immersiven Technologien in der Industrie oder wo sagst du, ist das vielleicht eher sogar noch jetzt ein Trendthema, das jetzt immer mehr aufkommt und wie kann das da genutzt werden?
Ja, also ich denke, dass zum einen natürlich ganz klassisch sowas wie Sortieralgorithmen, sowas wie Algorithmen, um Informationen aufzubereiten, das ist tatsächlich schon relativ gut verwendet. Ne? Alles, was tatsächlich sowas wie automatische Generierung von 3D-Objekten oder auch 3D-Welten ist, ist jetzt gerade so entsteht, ist ein trendy Thema und finde ich auch ganz spannend. Ne? Also wir haben zum Beispiel einige Prototypen jetzt gesehen, wo aus einem bestimmten Preset an 3D-Objekten dann eins ausgewählt wird, ne? Wir haben aber auch jetzt schon erste Untersuchungen an der Hochschule gemacht, dass man KI-generierte Bilder nimmt, daraus 360-Grad-Szenen baut, automatisiert. Das heißt, dass man tatsächlich dann irgendwie sagen kann, hey, ich wäre jetzt gerne am Strand und ich hätte gerne fliegende pinke Elefanten. Mhm. Und dann wird das tatsächlich in Echtzeit generiert und dann als 3D-Szene angezeigt.
Cool.
Das ist jetzt bisher eher mit einem spaßigen Anwendungsszenario. Das ist tatsächlich, wir haben es jetzt erstmal als funktionalen Prototypen zum Beispiel gemacht, aber das sind natürlich Anwendungen, die viel mehr kommen werden. Mhm. Und je intensiver das tatsächlich kommt, desto schneller oder desto niedriger ist auch die Barriere für den Zugang. Ne? Also wenn ich zum Beispiel sowas sagen könnte wie, hey, kreier mir bitte ein Trainingsszenario, ich brauche einen Tisch, darauf muss ein Werkzeugkasten mit den und den Werkzeugen sein und wir hätten gerne den und den, das und das 3D-Modell von einem Motor und lad mir doch mal die Bedienungsanleitung dafür runter ne? Und zeig die mir irgendwie in groß über den Motor an. Ne? So, das wären dann so Szenarios, wo man tatsächlich relativ schnell sich dann Informationen bauen kann, oder Anwendungen bauen kann. Und ich persönlich, ich glaube, dass da spannende Fragen entstehen, genauso wie natürlich im KI-Bereich grundsätzlich. Ne? Also wenn ich 3D-Welten bauen kann um mich rum, die müssen natürlich auch ethisch korrekt sein.
Ich wollte gerade sagen, da denke ich direkt an, wie ist dieser Film mit Leonardo DiCaprio? Die haben doch auch immer so Welten gebaut. Wie hieß der?
Ach, ich glaube, ich weiß.
Aber Inception.
Inception, genau. Ja, da,
Das hört sich für mich jetzt so ein bisschen an, wie ich bin Architekt einer Welt und kann mir die so bauen, wie
genau,
es mir gefällt.
Genau, also ja, man muss natürlich gucken, okay, wie valide sind die Informationen, so wie immer mit KI, sind die verlässlich? Ja. Habe ich eine gewisse ethische Verpflichtung? Ne? Also wenn ich jetzt da irgendwelche Horrorszenen mir bauen kann, gibt es da Altersbeschränkungen? Mhm. Wie schränke ich das ein? Ja, aber ich denke, da ist tatsächlich gerade
In der Industrie ja eher weniger ein Problem mit Horrorszenen.
Genau, das ist so. Ne? Aber okay. Im Grunde, ne, wenn man jetzt erstmal der KI grundsätzlich die Möglichkeit gibt, 3D-Welten zu schaffen, dann hat die Anwenderin natürlich die Möglichkeit, frei Dinge einfach zu sagen.
Ist vielleicht auch cool, wenn man neue Standorte entwickelt oder sowas, für Produktionsstandorte oder sowas, und ja, sich die quasi einmal zusammenbauen kann in so einer virtuellen Realität, mal durchstapfen, mal gucken, ob das alles so funktioniert, wie man sich das überlegt hat.
Genau. Sehr cool. Oder so Modelle. Sprachbasiert, automatisiert, das ist tatsächlich ein Ding, das wird kommen. Und ich glaube, da werden auch die Anwendungsfälle immer breiter. Je verlässlicher die Informationen sind, desto verfügbarer die Informationen sind.
Datenqualität ist key.
Genau, das ist tatsächlich ein Ding, ne, weil das jetzt kann ich halt sagen, ja, ich hätte gerne Modell XYZ. Mhm. Es gibt im Asset Store, also da, wo man zum Beispiel so 3D-Objekte kaufen kann, um die in solche Szenen zu integrieren, gibt es natürlich alles irgendwie. Aber das sind natürlich eher, so wie du gesagt hast, aus dem künstlerischen Bereich. Das sind halt 3D-Objekte von Motoren, von Früchten, alles, was man sich vorstellen kann, Menschen, Tiere gibt es da, aber das sind natürlich eher kunstbasierte Zeichnungen, aber das sind jetzt nicht unbedingt die technischen Zeichnungen, die
von
nötig
Maschinen,
wären,
Prozessen,
um realistische Dinge tatsächlich einfach zu visualisieren und darzustellen.
Dann ist da noch ein bisschen Platz für Forschung.
Da ist viel Platz für Forschung, viel Platz für Industrie und ich glaube, für uns ist wichtig, dass wir einfach gut zusammenarbeiten, um da auch viel Effizienzen rauszuholen, um Unternehmen zu unterstützen, ne? Und meine Hoffnung ist tatsächlich immer, dass wir zwar Performance schaffen, ne, dass wir aber auch den Nutzenden dabei viel Spaß ermöglichen.
Das ist doch ein schönes Schlusswort für diese Folge. Vielen, vielen Dank für deine Zeit. Es hat mir Spaß gemacht. Ich glaube, man könnte noch ewig über das Thema weiter philosophieren.
Auf jeden Fall.
Wir haben gesprochen über immersive Technologien in der Industrie und wie die da eigentlich eingesetzt werden können, was man da alles so machen kann, auch bei der Mitarbeiterbildung, in der Qualität und solche Themen haben wir uns genauer angeschaut. Also wir hoffen, euch hat die Folge gefallen. Wenn das so ist, lasst uns gerne einen Daumen nach oben bei YouTube oder eine Bewertung bei Apple Podcast oder Spotify da. Vielen, vielen Dank nochmal für deine Zeit.
Sehr gerne.
Und wie gesagt, bis zum nächsten Mal. Macht's gut.
Tschüss.